Hi, willkommen bei CT Uplink. Heute mit drei spannenden Themen wieder. Unter anderem sprechen wir darüber, wie man seinen Router sicher bekommt, was der deutsche Ort Ramstein mit Drohnenangriffen in Afghanistan zu tun hat und wie Amazon es schaffen möchte, auf unseren Fernseher zu kommen. Bis gleich. Hallo, nochmal herzlich willkommen hier in der CT-Redaktion. Mein Name ist Hannes Schirulla. Wir werden heute über die CT9 sprechen. Die ist gerade ganz frisch, kommt die am Wochenende. Und ich sitze hier mit meinen netten Kollegen. Und zwar mit
Volker Zota, Audio-Video-Ressort.
Martin Holland, Heise Online.
Und Dusan Zivadinovic, Heise Netze.
Bei dir wollen wir auch gleich bleiben, Dusan. Du hast das Titelthema geschrieben von der neuen, also du warst dran beteiligt.
Nicht ich alleine.
Ja, du warst dran beteiligt zumindest und hast das mit betreut. Ja. Wir haben jetzt die letzten Sendungen und in der letzten Zeit immer wieder darüber gesprochen, wie unsicher die Router sind, was es für Probleme gibt, gerade bei der Fritzbox etc. Diesmal wollen wir darüber sprechen, was man dagegen machen kann und wie man dagegen vorgehen kann. Was habt ihr denn für Lösungsansätze euch angeguckt?
Also zuallererst geht es darum, dass wir versuchen, das Thema ein bisschen weitgreifender zu beschreiben, indem wir darauf eingehen, was eigentlich Routerhersteller alles falsch machen und wo es im Prinzip Handlungsbedarf gibt. Also viele der Router sind heute immer noch so konzipiert, als gäbe es überhaupt keine Internetkriminalität. und ja, das war auch nicht erforderlich. Ich meine, Router sind von dem Virenbefall, wie man sie jetzt in den letzten 20 Jahren gesehen hat, sind ja nie betroffen gewesen. Es war auch irgendwie selbst für Angreifer schwierig, da reinzukommen, weil man sich mit der Materie nicht befasst hat und es war uninteressant. Mittlerweile hat man gesehen, es ist total interessant, da reinzugehen, weil niemand guckt danach. Und deswegen werden jetzt immer mehr Fälle publik, wo halt Leute immer wieder feststellen, es ist in Router eingebrochen worden mit ganz unterschiedlichen Zielen und ganz unterschiedlichen Schäden. Der schlimmste Schaden, das hat man jetzt gehört mit der Fritzbox, hat horrende Telefonkosten verursacht. Aber kleinere Schäden oder bisher noch nicht so richtig bezifferbare Schäden, das passiert, wenn zum Beispiel DNS-Abfragen umgelenkt werden, sodass ich nicht mehr auf mein Online-Konto draufkomme, sondern irgendwo in eine Falle gerate, wo ich zum Beispiel unwissend meine Pins und TANs eingebe und zack, kann dann das Konto leergeräumt werden. Als eines der schlimmsten Szenarien.
So, du hast jetzt davon gesprochen, dass die Sicherheitsstandards auf den Routern halt ein paar Jahre hinterherhängen, im Prinzip als diese Bedrohung,
ja, man hat einfach nicht drüber nachgedacht.
Liegt es daran, dass die Router alle so alt sind? Oder liegt es daran, dass die Hersteller einfach nicht danach gerüstet
haben? Nein, das haben wir schlichtweg nicht im Fokus gehabt. Im Prinzip kommen so seit 2 oder 3 Jahren kommen vermehrt und jetzt in immer schnellerem Takt kommen solche Fälle an die Öffentlichkeit, wo Einbrüche in Routern festgestellt worden sind. Und jetzt allmählich erkennen sie, wie wichtig es ist, Router nach Sicherheitsaspekten, also Router-Betriebssysteme nach Sicherheitsaspekten zu gestalten. Das war vorher nie erforderlich.
Also eigentlich musste wieder erst die Gefahr kommen und die Risiken, bis die Hersteller reagiert haben.
Das ist,
von Vorsorge war da nicht zu merken offensichtlich.
Nein, das konnte man sich auch vor 5 Jahren gar nicht ausmalen, dass Router geknackt werden würden.
Okay.
Wie reagieren Sie denn jetzt so? Also jetzt hatten wir nun den großen...
Ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die versuchen halt innerhalb kürzester Zeit Firmware-Updates rauszuhauen. Ja. Dazu gehört AVM, da gibt es aber auch noch ein paar andere, die das sehr vorbildlich machen. Man kann nicht alles perfekt machen, man muss halt gucken, dass man es möglichst sauber nach draußen hin dokumentiert und möglichst die Fehlerbereinigungen raushaut. Das ist auch bei AVM nicht optimal gelaufen, aber immer noch weitaus besser als bei vielen anderen. D-Link beispielsweise hat eine ganze Zeit lang bestritten gegenüber Kollegen, die Fehler aufgedeckt haben, dass es die gibt und sind dann erst ganz, ganz zögerlich in Bewegung gekommen. Das machen sie mittlerweile auch etwas besser. Ja.
Heißt das denn jetzt, wenn ich darauf achte, dass mein Router immer die neueste Firmware hat, immer aktualisiert wird, dass ich dann erstmal auf der sicheren Seite bin, so als hätte ich auf dem PC ein Antivirenprogramm und eine Firewall etc.?
Nee, das heißt es leider nicht. Es gibt eben für Router-Betriebssysteme keine solchen Wachprogramme, ein Antivirus oder was immer man sich da vorstellen mag. Gibt es einfach nicht. Die müssen von der Konzeption her, müssen die gehärtet werden. Und das ist erstmal eine Umstellung der Denkrichtung beim Programmieren.
Also es ist im Prinzip
das sind auch längere Prozesse. Das wird jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen ein Schalter umgedreht und dann ist wieder alles gut.
Also die Ursache liegt eigentlich in dem Grundkonzept dieser Router, wie die konzipiert sind. Ja. Okay. Jetzt habe ich trotzdem so ein Ding natürlich zu Hause stehen, habe WLAN etc. Was kann ich denn jetzt noch machen, dass das Ding vielleicht doch ein bisschen sicherer wird
zumindest? Also im Prinzip geht man so vor. Man schaut nach, welches Routermodell habe ich, welcher Hersteller hat es gebaut, und orientiert sich zum Beispiel an unserem Heft, wo sind jetzt Firmware-Updates oder Security-Warnungen, wo kann ich die bei dem jeweiligen Hersteller finden. Das ist bei den aktuellen Modellen noch verhältnismäßig einfach zu machen. Es gibt aber haufenweise Uralt-Router oder auch nicht ganz so alte Router, wo der Hersteller einfach nicht ersichtlich ist. Die haben vielleicht 20.000 Stück auf den Markt gehauen und haben gesehen, okay, verkauft sich schlecht, dann machen wir es nicht mehr. Und sind verschwunden. Man weiß also heutzutage bei manchen Geräten gar nicht, wer ist denn jetzt dafür zuständig, wer hat es gebaut, wo ist die Firma, lebt die noch? Das sind die Schwierigkeiten. Und deswegen ist so eine mehrgleisige Strategie erforderlich, dass man einerseits guckt, wo kann ich die aktuell halten, wenn ich weiß, wer es gemacht hat. Andererseits muss man gucken, dass man die analysiert. Dafür haben wir eine Webseite. Unter anderem kann man da halt auch gucken, ob die eigene Fritzbox nach den aktuellen Erkenntnissen, ob die sicher ist oder nicht.
Ja, also nur ganz kurz. Dieser Webseite da, das ist einfach, das ist eine CT-Seite von uns.
Ist eine Seite
von uns. Da gehe ich rauf und bekomme dann eine Meldung, diese Fritzbox ist soweit wie möglich gesichert oder auch nicht.
Genau.
Ah, okay.
Das ist relativ einfach. Man kriegt da halt auch einen ziemlich tiefroten Balken. Wenn da die Sicherheit nicht gegeben ist, dann sollte man sehr schnell reagieren.
Wie ist die Adresse von der Seite? Falls das mal jemand ausprobieren
möchte. ct.de/fritz für die Fritzbox. Aber generell sollte man auf HiSec, also hiSec.de nachschauen und sich da durchlesen, was man da am besten machen kann. Der Witz ist, wenn man jetzt gefunden hat, ein Router ist angreifbar und ich bin gefährdet, von da an führen ganz unterschiedliche Wege zu Lösungen. Und das, was man im Grunde sofort machen sollte, ist sofort einen Plan machen, wie kann ich das Ding, wie kann ich das Problem entschärfen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Strategien. Je nachdem, habe ich jetzt Voice-over-IP mit im Router drin, ist es mit ISDN gekoppelt oder ist es ein Kabelmodem-Router, ist das Modem extern oder intern. Gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen. Und bei all diesen Geschichten ist es so, dass man es erstmal durchdenken muss normalerweise. Wir haben uns in verschiedenen Beiträgen überlegt, erstmal, wie kann man Einbrüchen so vorbauen, dass möglichst automatisierte Angriffe nicht so leicht passieren oder dass sie gar nicht erst laufen können. Das geht ganz einfach, indem man grundlegende Einstellungen an den Routern verändert, zum Beispiel Standard-Gateway-Adresse, dass man keine Standards verwendet, sondern gültige andere Einstellungen, die eben individuell sind. Und das so mal als Tipp. Da gibt es noch diverse andere Möglichkeiten, die man machen kann. Das Zweite ist, wenn man jetzt sowieso einen Router hat, der geknackt ist oder der Sicherheitslücken hat, dann muss man den schnellstens ersetzen. Und dazu haben wir einen Beitrag, der zeigt, von welchen Szenarien man ausgehen kann und wie man sich da am schnellsten behelfen kann. Teilweise geht es mit Mobilfunk, dass man sich Smartphone hernimmt und da sein ganzes LAN dran koppelt. Teilweise geht es auch, indem man einen PC zu einem Router aufrüstet. Also ganz viele. Und
also erstmal geht es im Prinzip darum, dieses unsichere Gerät so schnell wie möglich aus dem eigenen Netz herauszukommen.
Darum ging es uns dabei. Es ist nicht der Artikel, der jetzt sagt, hier diese 17 Router, die sind sicher und die müsst ihr euch kaufen, sondern im Gegenteil, es geht darum, dass man möglichst schnelle Lösungen findet und im Idealfall dass man noch nicht mal das Haus verlassen muss, sondern nur mal in den Keller, um den alten PC hervorzuholen.
Okay, also, ja.
Du hast eben gesagt, diese 17 Router sind es irgendwie nicht, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, könnten wir das ja auch überhaupt gar nicht sagen, oder? Also ich meine, wir wissen das, jetzt, welche befallen sind.
Ja, das
oder
kann man jetzt sagen natürlich, aber man kann es nicht für Sicherheitslücken in der Zukunft vorhersagen. Genau. Ja. Deswegen wäre das auch riskant, sondern was man machen muss, ist das, was im Moment knirscht und da, wo das Problem ist, das beseitigen und möglichst etwas nehmen, von dem man ausgehen kann, dass es gut gepflegt wird und dass da die Fixes schnell kommen.
Mhm. Okay. Aber du meinst es schon, also es muss jetzt auch nicht sein, dass man wieder Geld ausgibt, irgendwie ein neues Modell kaufen ist natürlich das Naheliegendste, aber man kann sich da eventuell auch selber basteln, einen PC mit spezieller Software ausrüsten, hatte ich bei euch gesehen. Genau,
ja.
Und eventuell kommt man da sogar kostenlos weiter, ne?
Ja, im besten Fall muss man, wie gesagt, nicht mal das Haus verlassen und, und hat sich das innerhalb von 2 Stunden selber, hat sich da am eigenen Haar aus dem Sumpf gezogen.
Okay. darf ich mal fragen, was für eine Lösung hast du zu Hause?
Hast du eine Router? Ich verwende zu Hause nach wie vor eine Fritzbox.
Ah ja.
Aus diversen Gründen. Ich habe auch keine Scheu davor. Ich sehe halt natürlich, niemand ist perfekt.
Ja.
Aber ich vertraue denen insofern, als dass ich sehe, sie machen zwar auch Fehler, niemand ist fehlerfrei, aber sie versuchen ihr Bestes, um diese Fehler dann möglichst bald auszubügeln. Und das schätze ich. Aber man kann im Prinzip auch, OpenWRT, DDWRT, das sind freie Betriebssysteme, deren Software offen liegt. Und der Vorteil daran ist, dass Fachleute sich das angucken können. Und dann kann man weitaus leichter Sicherheitslücken oder konzeptionelle Fehler feststellen und die dann ausmerzen, sodass das in meinen Augen seriöser Weg ist.
Okay. Wie habt ihr das zu Hause gelöst?
Ich habe jetzt inzwischen auch eine Fritzbox. Muss ich leider zugeben, ist ein bisschen doof, weil jeder sagt dann, er hat eine Fritzbox, aber irgendwie ist es halt so, dass die in der Tat relativ gut gepflegt waren in der Vergangenheit und halt auch diverse Funktionen haben, die vielleicht der Standardrouter, den ich bekomme, wenn ich zum Beispiel irgendwie mich bei einem neuen Internetprovider anmelde, vielleicht nicht erfüllt.
Ja.
Und auch da kriegt man ja in der Regel fast heutzutage immer eine Fritzbox hingestellt.
Achtest dann drauf, dass die Software aktuell ist wahrscheinlich?
Genau, also da das war natürlich das Erste, auch gucken, wie sieht's aus? Glück gehabt, ist noch nichts passiert, aber ansonsten kriegst du natürlich auch direkt die Anrufe. Oh, was muss ich tun? Ne? Also da kann man jetzt sagen, hier, guckt in das Heft, seid ihr gut mit versorgt.
Da ist ein Leitfaden drin, genau.
Ja, genau.
Ja. Martin?
Ich muss es auch mal lesen. Ich habe den Standardrouter von der Telekom, ich weiß gar nicht, welche Powerlink, glaube ich, heißen die Powerlink? Ich bin mir gerade nicht sicher, irgendeine Nummer. Ich habe jetzt gerade ein bisschen abgedatet. Ja. Also die Firmware ist immer aktuell. Das ist das, was ich bis jetzt gemacht habe. Und sonst habe ich jetzt noch was zu lesen.
Okay. Ja. Mit Verdrängung kann man es auch erstmal
verstehen. Ich weiß nicht.
Nein.
Bis das Konto leer ist.
Ja gut, also vielleicht mal als Gegenbeispiel zu der Angstmache, die wir ja vielleicht auch vorangetrieben haben. Es passiert viel mit Routern gerade. Die sind zumindest meines Erachtens gerade wirklich irgendwie Angriffsziel geworden. Es ist viel passiert gerade mit den Fritzboxen. Und man muss aber nicht tatenlos zugucken. Ne?
Nein, im Gegenteil.
Man kann
sich mit ein bisschen Know-how und dabei versuchen wir das möglichst allgemeinverständlich zu vermitteln. Ja. Man kann sich da leicht selbst helfen.
Ja. Wie lange muss man da so investieren, um dann vielleicht mit gutem Gewissen wieder sagen zu können, das System, was ich jetzt zu Hause habe, ist wieder sicher?
Also wenn man jetzt Selbstverteidigungswall aufsetzen will, das geht relativ schnell. Also das, was länger dauert, ist den Beitrag zu lesen. Und die Netzwerkspezialisten, denen wird das nichts Neues sein. Es ist einfach ein bisschen was Komprimiertes und sehr auf diesen Anwendungszweck zugeschnitten ist, wo man halt eine Handvoll von Einstellungen ändert und dann hat man wenigstens die grundlegenden Vorkehrungen gegen automatisierte Angriffe geschafft. Das ist eine Sache von vielleicht, na, wenn ich weiß, was ich tun will, sind das 10 Minuten. Wenn ich es erstmal lesen muss, dann ein bisschen länger.
Okay, aber kein ganzes Wochenende.
Nein, um Gottes Willen.
Nee. Okay, ja gut, das sollte es einem wert sein, denke ich. Vielen Dank erstmal.
Ja, bitte.
Martin, du hast auch ein Sicherheitsthema, wenn man es so nennen will, aber Sicherheit ganz anderer Art. Ein was für Thema?
Diesmal sind wir bei Drohnen. Das ist auch mit der NSA-Geschichte so immer mit drin. Also wir haben ja in Deutschland diese US-Militärbasen und da wird gerade so viel investigativ recherchiert, geguckt, was da passiert und wie die mit dem Drohnenkrieg. Also die USA haben ja...
Also nur ganz kurz, man vergisst das manchmal, es sind ein Haufen US-Soldaten, glaube ich, noch in Deutschland.
Ja, ja, genau. Also die haben
ihre eigene Basis.
Genau, also heute ging es um Rammstein, aber es gibt noch ein paar andere, bei Stuttgart ist auch eine, genau. Und in Rammstein haben sie jetzt eben, haben sie herausgefunden oder recherchiert, dass im Prinzip jede Drohnenoperation, die in Afghanistan und im Jemen läuft, darüber läuft. Also die Daten werden per Glasfaserkabel von den USA, wo die Piloten sitzen, die sitzen in so Containern und steuern das dann, nach Rammstein geschickt und dort über ein Satellitenrelay gehen die dann in die Einsatzorte, weil das natürlich geografisch näher ist.
Also das ist jetzt nicht so, dass die Drohnen irgendwie von dort aus starten oder sowas?
Nee. Genau, es ist nur die Steuerung und beziehungsweise da ist es nur die Weiterleitung, weil halt die Satelliten von hier aus sichtbar sind, die auch über Afghanistan oder im Jemen sind. Aber es geht eben weiter, dass hier dann auch, also in Rammstein sitzen auch Leute, die gucken das parallel immer mit an und sagen den Leuten, den Piloten drüben, was passiert, weil die haben immer nur so ein Bild und da sehen die drauf, da läuft jemand und da muss jemand den Überblick haben. Und das sind offensichtlich Leute, die immer in Rammstein oder sehr oft in Rammstein sitzen. Da gibt es fünf verschiedene Basen auf der Welt, wo das passiert und eine wichtige ist Rammstein. Und das heißt, die sind wirklich daran beteiligt. Also es ist nicht nur einfach so ein Relay quasi, sondern da sitzen wirklich Leute, die den Überblick bewahren und sagen, hier, den musst du da angucken, der ist da aus dem Bild gelaufen und ich sag dir, wo der hinläuft, weil die quasi so alles im Überblick haben. Und das war diese eine Sache, die heute oder also die jetzt berichtet wurde. Und die andere ist, dass die Bundesregierung ja immer gesagt hat, man kann Leute nicht tracken, wenn man nur die Handynummer hat. Also wir geben Handynummern von Leuten, die wir für Dschihadisten, für Terroristen halten, auch weiter. Also der BND findet die in dem, wo er überwacht, und gibt das weiter, weil wir sagen, das ist ja noch nicht gefährlich. Da kann man dann nur erkennen, die sind vielleicht in der Stadt, also in der Funkzelle.
Das
oder
ist
in der
quasi die Begründung,
dass man das nicht darf. Es reicht, also die Bundesregierung sagt, es reicht nicht, um jemanden eine Rakete auf den Hals zu schicken, weil das ist ja quasi nur eine
Funkzelle. Also das ist quasi die Grenze, die momentan die Bundesregierung zieht, dass sie sagen, wir sind bei der Aufklärung beteiligt, wollen aber nicht an Tötungen beispielsweise beteiligt sein.
Also es ist auch das Problem, dass in Afghanistan und in Pakistan viele, oder ist jetzt die Frage, wie viele, aber einige Deutsche auch unterwegs sind, die sich dem Krieg des Terrors oder wie auch immer, die sich als Dschihadisten sehen und da kämpfen. Und die sind vom Grundgesetz natürlich davor geschützt, auch dort, dass einfach eine Rakete auf sie geschickt wird, ohne dass ein Richter gesagt hat.
Deutsch heißt deutscher Pass?
Genau, deutscher Pass. Und das ist dann die Frage, ob die vielleicht woanders geboren sind oder auch hier geboren sind und sich aus welchen Gründen auch immer da anschließen. Und deswegen kann die Bundesregierung das nicht einfach so machen und oder beziehungsweise zumindest nicht richtig finden.
Okay.
Und was jetzt eben dann...
Weil deutsche Bürger zu Schaden kommen
dabei. Also wie ist jetzt das die rechtliche Frage, wie das jetzt dann mit afghanischen Kämpfern oder Pakistan, das ist dann noch ein bisschen anders, sollte ja eigentlich auch nicht in Ordnung sein. Also
das ist in Ordnung, aber wenn er halt den richtigen Pass hat, dann...
Dann würde es zum Problem, genau. Und jetzt ist also
schon pervers.
Ja, ja. Und die Süddeutsche und der NDR, die haben einen ehemaligen Drohnenpiloten gefunden und haben mit dem geredet darüber und haben ihn gefragt, wie ist denn das jetzt mit den Handynummern? Heißt das wirklich nur Funkzelle? Und der hat dann erklärt, dass die das dann einfach machen. Die haben ein System, das nennen die Gilgamesh. Das ist quasi so ein mobiler Handymast, der unter eine Drohne geschraubt wird.
So eine Art Femtozelle.
Genau, genau. Der wird unter eine Drohne geschraubt und die fliegen dann über das Gebiet und gucken dann, ob sich ein Handy anmeldet, das sie kennen und das sie suchen.
Also das ist wie so ein Köder, damit sich dieses Handy dann
alle in dieser Handys, Zelle einloggt. Alle Handys, die dann unter der Drohne irgendwie sind, melden sich bei dieser Drohne an und dann suchen die in ihren Datenbanken, ob die ihn wiederfinden. Und sobald sie einen haben, dann fängt die Drohne an zu kreisen. Und dadurch, dass die sich immer wieder meldet und so können sie den auf einen Meter genau lokalisieren. Und das ist natürlich, das widerspricht dem, was die Bundesregierung sagt. Weil einfach nur mit der Handynummer haben die dann ein Gerät auf einen Meter genau gefunden. Und das reicht, um eine Rakete loszuschicken. Das macht dann die nächste Drohne. Und das ist eben diese dieses große Problem. Und da geht es dann weiter, dass es nicht mehr nur noch auf die Handynummer, weil wenn sich das dann anmeldet an diesem Gigamesh-System, dann haben die auch die SIM-Kartennummer und die Gerätenummer und dann können sie auch erkennen, wenn der jetzt die SIM-Karte rausnimmt und ein anderes Handy reintut.
Das heißt aber auch, dass die Person selbst nicht identifiziert wird, sondern nur das Gerät, oder die SIM-Karte?
Und das war auch in dem Interview gesagt, dass also da sind ja keine Leute vor Ort, also da sind ja fast keine Soldaten jetzt wirklich auf dem Boden, die mit den Leuten, die gucken, ob das sind, sondern es ist quasi nur diese nachrichtendienstliche Erkenntnis, der hat vielleicht mit jemandem telefoniert oder irgendwie sind sie an diese Handynummer nur gekommen und um die geht es dann. Und da wird dann gesagt, es muss aus zwei Quellen stammen, aber es sind wohl in den meisten Fällen zwei NSA-Quellen. Und damit ist es dann...
die also sich am besten noch aufeinander beziehen. Es sind
verschiedene Datenbanken, wo die dann auftauchen, aber das kann dann so einfach passieren. Also da kann ja jemand, der jetzt vielleicht verdächtig ist, kann ja sein Handy vielleicht auch mal seinem Sohn geben oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie verbreitet da Handys sind und dass man einfach so... Die müssen ja nicht wissen, dass sie im Visier sind, weil man kann da ja durch, also gibt ja verschiedenste Geschichten, wie man in so eine Datenbank kommt. Also da kommt man nicht nur rein, weil man wirklich einen Anschlag plant, sondern genau, und das wird dann das Problem und das wird nicht überprüft. Und deswegen ist Deutschland dann nach diesen Berichten deutlich stärker daran beteiligt, als bislang so gesagt wurde.
Okay.
Und es ist aber eben auch schon, gab jetzt ein Gutachten, dass Deutschland nicht wirklich was dagegen machen kann, weil was die auf den Basen machen, ist ihre Sache. Da kann man, wenn man da eine Durchsuchung beantragt, dann muss der Kommandant zustimmen. Kann man sich jetzt vorstellen, wie
das ist sagt. Genau. US-amerikanisch Hoheitsgebiet, soweit ich weiß. Also da gibt es ja auch die Militärpolizei von den Amerikanern.
Also da kann man
die Deutschen gar nichts zu melden. Weil das halt sozusagen verbleibende Besatzungszone ist.
Also der Pilot, der da jetzt da geredet hat, der haben sie auch identifiziert. Also der hat nicht anonym gesprochen und der hat gesagt, dass er gerne beim NSA-Untersuchungsausschuss sprechen würde. Weil das ja, also es ist jetzt nicht direkt, die Drohnen sind natürlich ein bisschen was anderes, aber über diese, also an die Telefonnummern kommen sie ja zum Beispiel über die NSA-Überwachung, in dem alles abgegriffen wird. Und wer hat denn die Frage, was dann eben bei rauskommt und wie die da rankommen an diese Daten mit welchen Mitteln, wie sicher die sein können, dass das ist. Also der hat 5 Jahre lang Drohneneinsätze geflogen und hat ein Zertifikat bekommen am Ende von, als er dann seinen Abschied genommen hat, wo drauf stand, dass seine Einheit an 1262 Tötungen beteiligt war.
Wahrscheinlich ein bisschen sanfter formuliert.
Ja, bin ich gar nicht mal so sicher.
Das ist sanfter. Also das ist einfach, also die Zahl wird so dastehen und das wird, also ich meine, das ist ja in amerikanischem Verständnis ist das ja was Positives, weil bei diesen ganzen Drohneneinsätzen ja weniger eigene Leute gefährdet werden. Okay.
Und ja, so kann man sich das auch irgendwie gut reden.
Ja, also machen sie.
Schönes
genau, es ist kein schönes Thema, aber es ist vielleicht zu hoffen, dass jetzt, weil ja die Woche auch der NSA-Untersuchungsausschuss einberufen wurde und der jetzt zumindest dafür sorgen wird, dass wir dieses Überwachungsthema und auch das jetzt für 2 Jahre lang sicher als Thema behalten werden. Dass also selbst wenn da nichts bei rauskommt, ist das allein schon was Gutes, weil... Ja, man sieht es ja sonst, wenn jetzt dann nächste Woche, wenn die nächste Woche der Guardian wieder was meldet oder irgendjemand, dann ist es so eine Meldung, die dann untergeht. Ja. Aber jetzt beschäftigen sich Politiker bei uns da 2 Jahre mit. Und
also das wollte ich gerade fragen auch. Du hast ja schon gesagt, so direkten Einfluss auf die Basen zum Beispiel haben wir nicht, obwohl es an sich in Deutschland ist. Kann man da jetzt absehen, ob das irgendwelche Folgen hat, ob sich irgendwie was ein bisschen bewegt oder zumindest irgendwie die Öffentlichkeit diskutiert? Es ist ja noch ganz frisch, die News.
Also es ist einfach, also es ist ja gerade eine total schwierige Situation, weil die Kritik an den USA ein bisschen schärfer war, noch bevor jetzt da die Ukraine so die Krise da begonnen hat, wo dann alle wieder zusammenrücken. Aber die Tatsache, dass das jetzt einmal alle 2 Wochen, glaube ich, wirklich groß in den Nachrichten kommen wird, dass da vielleicht Leute sprechen, ich meine, die wollen Snowden einladen, das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn sie das hinkriegen, aber selbst wenn er jetzt nur über eine Videokonferenz oder so spricht, das wird einfach eine Weile ein Thema bleiben und also zu den Drohnen hat heute die Bundesregierung schon gesagt, sie erwarten eine Stellungnahme. Das ist so das Härteste, was wir von der Bundesregierung hören, sozusagen. Also zumindest
was habe ich jetzt die Tage gelesen, dass die meisten Fragen, die bisher gestellt wurden, natürlich, wen wundert das, wirklich unbeantwortet
geblieben sind. Genau, aber im Gegensatz zu anderen Ländern stellen sie die Fragen. Das ist jetzt auch nicht toll, weil sie nicht beantwortet werden, aber Frankreich und so hat die gleichen Probleme wie wir und da ist es...
Also ein Lob kann man dafür nicht aussprechen, aber man kann froh sein, dass zumindest nichts passiert.
Also man sieht, dass der öffentliche Druck was bewirkt, auch wenn das noch nicht das ist, was wir vielleicht
erhoffen. Zumindest innerhalb Deutschlands.
Genau, und das heißt also aufrechterhalten vielleicht, das wäre vielleicht so, dass... Das Ding.
Auch schon
weiter berichten.
Immer weiter berichten, genau.
Ja, genau. Und weiter lesen, weiter drüber reden.
Und zeigen.
Auf dem demokratischen Weg Einfluss auf die Politik nehmen, wenn man möchte.
Machen wir was Schönes.
Jetzt sprechen wir mal über Filme und Unterhaltung und über unseren häuslichen Fernseher. Du hast auch online was geschrieben, und zwar über Amazon.
Ja, genau. Haben vielleicht viele schon gelesen. Also Amazon will jetzt auch im Wohnzimmer sozusagen einsteigen. Mhm. Bisher haben die sich ja mit Tablets und Lesegeräten insbesondere bei der Hardware hervorgetan. Mhm. Jetzt geht es halt in andere Richtungen. Fire TV nennt sich das Ganze. Man kennt ja die Kindle Fire Tablets. Mhm. Und jetzt haben sie das Display weggelassen, dafür eine Fernbedienung dazugelegt, das Ganze in CD-Größe zusammen, also so CD-Hüllengröße zusammengeschrumpft.
Wir sehen es ja gerade.
Box. Ah ja, genau, ja, da ist also genau. Das ist...
Unscharf und schwarz. Wie hoch
ist das? Genau, das ist direkt aus deren Präsentationsvideo, das ist so, naja, so nicht Zentimeter, ganz einen Zentimeter okay. hoch ungefähr und ansonsten ungefähr die Abmessung von so einer CD-Hülle.
Eine vielleicht auch, unscheinbare Box. Kennt Apple TV ungefähr,
genau, so ein bisschen wie ein plattgehauenes Apple TV sieht das Ganze aus, halt auch mit Fernbedienung. Die hat noch was ganz Nettes, Besonderes, nämlich darüber, soll ich nicht sagen?
Na ja, doch, sag's erstmal.
Okay. Ne, man kann darüber Sprachbefehle geben. Das ist halt so ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Hammer.
Hört die immer zu?
Die das hört, ist
doch die spannende Frage. Wartet die drauf?
Nein, die hört nicht mal zu, muss einen Knopf drücken. Also ist kein, also da an der ja, Stelle haben wir zumindest noch kein Datenschutzproblem, aber wer weiß, an anderen Stellen vielleicht schon.
Vielleicht, warum ich dich gerade stoppen wollte nochmal. Ja. Für Leute, die Apple TV nicht kennen, die noch keine Setup-Box haben, etc. Was mache ich mit dem Ding?
Was machen diese Geräte? Also Apple TV oder auch jetzt Fire TV, das ist im Endeffekt eine Set-Top-Box, die ich mir ins Wohnzimmer stelle, mit HDMI an den Fernseher anschließe, auf der anderen Seite halt Netzwerkanschluss habe oder eben per WLAN drangehe und ich kann damit auf Cloud-Dienste zum Beispiel zugreifen und damit halt diverse Internetdienste nach Hause
streamen,
holen.
Filme streamen,
Musik hören übers Internet.
Ja. Was ja YouTube gucken.
Was YouTube noch da ist YouTube bei uns, gucken,
was man sehen darf.
Was genau. auch immer, genau. Was denn noch übrig ist. Also diese Sachen halt direkt ins Wohnzimmer holen und Amazon, klar, hat natürlich ein Interesse dann, die bieten ja nicht gerade wenige Cloud-Dienste an.
Genau, ja, das wäre nämlich meine Frage. Also ganz ursprünglich, Amazon hat man immer noch als Versandhandel irgendwie im Kopf.
Ja, ich weiß
nicht. Davon sind sie schon ziemlich weit weg. Genau. Die haben ja auch ihre eigene Streaming-Lösung und versuchen, einem App zu verhökern, etc. Ne?
Genau, richtig. Ja. Also die sind quasi auf dem gleichen Weg, wie es Apple und auch Google sind. Deswegen sind es jetzt halt auch im Prinzip die größten Konkurrenten. Also Microsoft spielt da auch noch mit rein, aber die haben halt nicht so eine kleine Box, sondern die haben halt ihre Xbox. Ne? Die gibt es schon länger, ist ein bisschen teurer und dafür aber natürlich auch eine Spielkonsole. Ja. Und Amazon versucht jetzt quasi da den Paroli zu bieten auf diesem Weg. Die Kindle Tablets sind der Anfang gewesen. Da hat man also dann eben eine Möglichkeit, neben den normalen Kindles, wo man eben nur drauf lesen kann und vielleicht auch Musik ansatzweise hören, wenn man das denn möchte, eben auch Spiele spielen und eben Video-Streaming. Ne? Da gibt es ja dieses Instant-Video von
Amazon. Also wir hatten ja auch diese Tablets schon alle da. Da gibt es ja auch schon mehrere Generationen.
Genau.
Und im Vergleich zu anderen Android-Tablets hat man halt schon gemerkt, es war alles darauf ausgerichtet, irgendwie, dass Amazon seine Filme verkauft, seine Musik streamt, seine eigenen Apps verkauft, nicht die von Google. Und ja, das ist dann der Schritt dann weiter. Ne? Eigentlich geht es dann darum, die Inhalte wieder zu verkaufen, oder? Wie viel kostet das Teil?
Also das Ding gibt es bisher halt nur in den USA, muss man auch dazu sagen. Okay. Also ihr müsst noch nicht loslaufen, das Ding morgen kaufen. Das geht noch nicht. Aber für $99 wird das angeboten und liegt quasi auf dem gleichen Preisniveau wie eben ein Apple TV und auch andere Streaming-Player. Also in den USA ist da zum Beispiel die Firma Roku noch sehr bekannt. Die sind bisher immer noch nicht in Deutschland gelandet, aber in den USA halt in den Verkaufscharts mit drin. Und wenn man da tatsächlich guckt, bei Amazon.
Gutes Stichwort.
Gutes Stichwort. Hast es offen? Das ist super. Dann müssen wir es nur mal zeigen.
Also hier mal, das ist jetzt die englische, die amerikanische Amazon-Seite. Die Bestseller in der Kategorie Electronics.
Genau.
Und hier ist schon der erste Platz hier oben links ist Amazon Fire TV.
Genau.
Dahinter folgt auch gleich die Konkurrenz, nämlich der Google Chromecast.
Der ist auch in Deutschland auf Platz 1 im Moment.
Ah, okay. Also im Prinzip auch ähnliche Lösung wie Amazon, ne? Also kam noch ein bisschen früher, kostet ein bisschen weniger.
Ich glaub, so 40 Euro, kostet ne? 35 Euro. Das Ding ist jetzt seit anderthalb, zwei Wochen auch in Deutschland verfügbar. Aber also das ist halt hier dieses Zimmer da, der ist so klein, ne? Also mehr ist es nicht.
Wie ein USB-Stick,
so ein Speicherstick. Genau, das ist so ein typischer HDMI-Stick, den kennt man schon in einer ähnlichen Form, auch mit anderen Android-Varianten. Hier läuft dann halt auch im Prinzip ein Android drauf. Ja. Und es ist allerdings, wie man sieht, keine Fernbedienung dabei. Ne? Also Google sieht das ein bisschen anders. Bei denen ist es eher ein Accessory, sage ich mal, für ein Smartphone oder ein Tablet. Das heißt, ich kann das beschießen, so ähnlich wie es Apple TV per AirPlay, kann ich also hier Inhalte auf dieses Gerät draufbringen und das geht dann nicht immer über eine Spiegelung sozusagen vom Smartphone direkt, sondern das Smartphone triggert das Ganze, ist quasi nur die Fernbedienung und dann wird das von dem Gerät abgespielt.
Also du hast dein Mobilgerät mit Android drauf, lädst die passende App runter und kannst dann über einen Touchscreen dem Ding sagen, was es für Videos
Im Prinzip quasi. Ist es...
Also, aber das ist auch nochmal mit dem WLAN verbunden? Und
das hier, genau, das läuft nur per WLAN. Ja. Also ich habe hier gar keine Chance, ein Festnetz dran zu bringen.
Okay.
Ansonsten habe ich hier nur eine Stromversorgung, auf der anderen Seite eben HDMI. Das heißt, ich muss mit dem WLAN auskommen.
Ja.
Ist halt eine etwas günstigere Lösung natürlich. Nur man zahlt ein Drittel, aber dafür kann es halt auch weniger. Und Amazon, muss man sagen, die versuchen ja gleich noch einen Schritt weiter zu gehen. Also die haben dieses Gimmick vielleicht mit der Sprachsuche, haben sich allerdings bei der Präsentation auch wirklich drüber lustig gemacht, wie es bei den anderen aussieht, nämlich, dass man da immer über die Fernbedienung es echt schwer hat. Also diese normalen Fernbedienungen mit Apple TV, da kann man halt keine Texte ordentlich eingeben. Dann brauche ich schon wieder das Smartphone und die sagen sich jetzt, hey, wir machen Spracheingabe. Man drückt also ein Knöpfchen und spricht in seine Fernbedienung und dann soll sozusagen das Ganze gefunden werden. Ob das klappt, muss man sehen. In Deutschland wird es sowieso schwieriger, wenn man jetzt die Android-Sprachsuche sieht. Weiß man, man kann in Deutsch vielleicht suchen, wenn man dann aber in der deutschen Sprachsuche Englisch suchen will, dann geht das meistens schief. Bin ich gespannt, wie das Amazon hinkriegt, wenn sie dann mit dem Gerät nach Deutschland kommen. Okay. Und noch eine Sache, im Unterschied zu Apple TV, Roku und Chromecast ist in der Box von Amazon so ein leistungsfähiger Chip drin, dass sie sagen, das ist auch eine Spielkonsole. Und das damit gehen sie einen Schritt weiter.
Ein Qualcomm-Chip drin, ne?
Genau, ein Qualcomm irgendwie Quad-Core plus Adreno-Grafik, also auch relativ kräftig.
Also Low-End-Smartphone-Technik ist das so einzuordnen.
Ja. Gut, das kannst du besser einordnen. Okay. Aber also sie haben sich auf jeden Fall, also ich fand es für so eine Box auf jeden Fall schon mal relativ kräftig. Die anderen haben da deutlich weniger, die haben Single- oder Dual-Core nur drin. Und Amazon hat auch gleich noch gesagt, hier, wir haben die Amazon Game Studios. Also das heißt, sie wollen auch jetzt da mehr in die Entwicklung reingehen. Und,
wobei man von denen ja noch nichts gesehen hat.
Genau, gesehen hat man nur eine Demo von einem Spiel. Die sah so ganz ansprechend aus. Vielleicht so, naja, so irgendwo zwischen Xbox und Xbox 360 Niveau. So ein Shooter, so ein bisschen Halo-mäßig. Muss man sehen, ob das dann irgendwas taugt. Aber man sieht die Tendenz. Nämlich Amazon geht immer mehr weg vom reinen Verkauf und versucht halt mehr eigenen Content anzubieten. Die haben ja auch schon ein Filmstudio gegründet und diverse Piloten für Fernsehserien. Ja. Genau, haben eine eigene Fernsehserie jetzt auch bei ihrem Prime Instant Video dabei. Und da sieht man, die versuchen sich jetzt da abzusetzen. Das, was Apple in der Form ansatzweise mit iTunes Exclusive-Titeln macht. Aber hier geht es halt einfach einen Schritt weiter. Und jetzt wollen sie auch noch in die Spielegeschichte mit einsteigen. Und ich denke mal, Ouya und Co., das war ja diese Android-Spielkonsole, die letztes Jahr per Kickstarter gegründet wurde, die haben jetzt harten Gegenwind, sag ich mal. Also weil Amazon da natürlich ein bisschen anderen Hintergrund hat.
Wie ist denn das mit den Inhalten? Wenn ich jetzt zum Beispiel iTunes und Android Play, nee, Google Play Movies habe, dann brauche ich zwei von den Dingern, oder? Dann brauche ich jetzt so ein...
Das ist keine, genau. die alles macht.
Also,
das
du, auch du der Rechner. Jetzt, auch, genau, du hattest jetzt auch gerade die ganzen Vorteile und Hardware und so aufgezählt. Ist das nicht, gar nicht der Knackpunkt, warum ich mich für ein Produkt entscheide? Das ist doch was ganz anderes eigentlich, oder?
Genau. Ja, klar. Das Problem ist natürlich, Apple bietet nicht nur Apple an, aber es gibt zum Beispiel da nicht die Chance, auf Amazon zuzugreifen. Bei Google kann ich theoretisch auch über eine App das Ganze dann mit den Amazon-Streaming Geschichten nutzen. Allerdings gibt es die Android-App noch überhaupt nicht. Ne? Bisher gibt es das Instant-Video nur für iOS und eben für die Kindles, logischerweise. Im Prinzip ist man immer auf eine der Linien so ein bisschen festgelegt, wobei man sagen muss, jeder unterstützt dann auch sowas wie Netflix in USA zum Beispiel. Also es gibt so Drittanbieter, die dürfen mitspielen. In Deutschland leider noch nicht, aber witzigerweise halt, wenn ich jetzt sage, okay, oder Amazon sagt, hey, wir möchten das gerne auch auf dem Apple TV haben, dann sagt Apple halt, nö. Unsere Spielwiese, da bleibt immer schön fern. Und das ist halt bei allen so ein bisschen so, nur diese Drittanbieter, die trotzdem wichtig sind. Also Netflix kann man in den USA nicht weglassen. Wenn man das nicht anbietet, dann braucht man das Gerät auch nicht auf den Markt zu bringen, weil Netflix eben auch diesen Unique Content schon hat. Also die haben selbst produzierte Serien, an die keiner sonst drankommt und die trotzdem so zugkräftig schon zu sein scheinen, dass die Leute sagen, ey, das möchte ich unbedingt haben.
Ja, okay.
Wir auch. Aber Netflix...
Das ist auf der einen Seite cool, dass man so einen kleinen Dongle an so einen riesen Fernseher anpifft und schon hat man irgendwie Internet damit. Auf der anderen Seite finde ich es auch schräg. Also ich selber habe zu Hause einen PC, Weil ich mich nicht an irgendein Angebot binden will. Ja. Aber ich kann es auch gut verstehen. Also meinem Bruder, der sich jetzt überhaupt nicht mit PCs beschäftigt, dem würde ich eher so ein Ding, wobei ich müsste jetzt nachdenken, welches der drei.
Ja, naja, genau. Klar. Ja, sicher, ohne Frage.
Ja, also wir haben zum Beispiel einen Kollegen, der jetzt hier, glaube ich, nicht genannt werden will, aber weil der nämlich weder einen funktionierenden PC hat, noch ein Fernseher. Er hat aber noch einen alten PC-Bildschirm.
Oh, ich weiß, und, wer es ist.
Und der hat sich das Ding geholt, weil er endlich damit auf seine Amazon-Videokrams zugreifen kann und dadurch streamen kann, ohne den PC zu benutzen. Ja. Das ist halt wiederum der andere Ansatz. So. Ja, hat er die Kiste nicht stehen, hat noch nicht mal einen Fernseher im Wohnzimmer stehen, sondern einfach nur den 24-Zoll-Bildschirm von seinem ehemaligen PC.
Also das geht damit und in der Regel auch besser tatsächlich als am PC, weil beim PC meistens, die denken ja, oh, Kopierschutz, gefährlich, kriegt der nur eine schlechtere Qualität. Ja. HD kriegst du dann auf diesen Gerätchen. Mhm. Ne? Also das ist dann auch noch so ein Unterschied und es ist halt durchaus bequem. Also ich meine, ich habe es auf meinem Smartphone, dann sage ich, okay, jetzt gib's mir auf dem Fernseher wieder und zack, geht das. Mhm. Das ist ja im Prinzip überall diese Idee. Wie gesagt, Amazon versucht da jetzt groß mitzumischen. Bin ich mal sehr gespannt, wie das einschlägt. Es sieht schon sehr erfolgreich momentan aus in den USA. Wie gesagt, gut, Platz 1 bei Amazon in der Verkaufschartsliste. Kann man sich jetzt drüber Gedanken machen, ob das so mit rechten Dingen zugeht. Ja, aber ich gehe mal davon durchaus auch aus. Also was hat Amazon davon, wenn sie da großartig schummeln? Klar, könnte die eigenen Geräte ein bisschen in den Vordergrund rücken. Weiß ich nicht. Aber spannend ist das Ding auf jeden Fall. Also das hier auch. Aber für allen wird dann auch nochmal für uns interessant zu sein, zu schauen, wie das mit dieser Amazon-Box aussieht, wenn die denn kommt. Und wann sie kommt, ist ja auch noch die Frage.
Ich frage dich jetzt mal nicht, weil du da am Test beteiligt sein wirst. Aber vielleicht erstmal Martin, für was würdest du dich entscheiden oder würdest du gar nichts nehmen? Also hast du irgendwie ein Abo von irgendeinem Streaming-Dienst oder so?
Also ich habe kein Abo, ich überlege gerade, ich benutze halt iTunes und das habe ich auf dem iPad und auf dem Rechner und der ist per HDMI-Kabel am Fernseher angeschlossen. Also ich meine, das dauert jetzt vielleicht 2 Sekunden länger, aber...
Ein Kabel?
Echt, Kabel?
Was ja, ist
das
denn?
Total,
ich habe das einmal
2010. Was machst du denn, wenn du den nächsten Film auswählst und auf dem Sofa sitzt?
Das geht über. Also ich habe ja, mein Handy ist eine Fernbedienung für einen Rechner. Das gibt es doch Apps für. Gibt es doch eine App für?
Gibt es doch eine App
für? Also du lässt den Rechner laufen. Also
ich habe bis jetzt noch nie verstanden, warum ich diese Dinger bräuchte.
Ja.
Ich hätte eher, sobald Netflix drauf ist, dann bin ich dabei.
Okay.
Aber dann habe ich Netflix auch auf dem Computer.
Ich wollte sagen, das ist dann auch nicht
ich das möchte Problem. Nur Netflix.
Genau. Der Rechner läuft halt mal. Du hast den Rechner auch im Wohnzimmer stehen, ne?
Ja, mein Rechner ist Mann.
Du bist quasi genau die Zielgruppe, die sich Microsoft früher gewünscht hätte fürs Media Center, das ja leider dann rohrkrepiert ist, ne? Aber
ich fand das cool. Wegen mir.
Also ich hatte damals einen Laptop mit einer Fernbedienung für Windows.
Das hatte ich auch.
Aber und irgendwann bin ich mal auf den Trichter gekommen, da ist ja bei Windows ist noch dieses Media Center dabei.
Ja.
Und habe das gestartet und das hat funktioniert mit der Fernbedienung endlich mal. Ich fand das cool. Das hatte auch schon ein bisschen kachelartige Oberfläche, kann das
so sein? So ein bisschen, da waren immer so
halb transparente die Sachen.
Und irgendwann habe ich es nicht mehr gefunden, da war ich echt enttäuscht.
Ich fand's bei Windows 8 musst du es zukaufen.
Wirklich?
Ja,
das Windows kann man auch kaufen, ja.
Bei Windows 8 gibt es noch, also das haben sie nicht mehr dabei gepackt, aber bei Windows 8 gibt es noch.
Wie kostet das?
Oh, wenn ich das jetzt genau wüsste. Das muss man in ein Powerpack und dann den Media Center Pack, da muss man ein bisschen rechnen. Also ist nicht so wahnsinnig teuer, wenn man das haben will, aber Problem ist halt, dass Microsoft da jetzt keine wirkliche Initiative mehr zeigt. Also die machen das noch, weil wahrscheinlich ein paar Leute gejammert haben und im Endeffekt konnte man es halt, ob es wegen dir war, weiß ich nicht.
Jammer.
Aber im Prinzip ging es halt relativ leicht, das jetzt nochmal für Windows 8 anzubieten. Ob es denn bei Windows 9 noch dabei ist, würde ich jetzt mal
arg bezweifeln. Du hast ja bei Windows 8 hast du ja dann auch schon diesen Xbox Store und so und das ist ja schon angepasst auf Touchbedienung etc.
Genau.
Ja.
Die Fernsehgeschichte fehlt halt. Das war ja das Wesentliche vom Media Center. Den Rest haben sie sowieso nie hingekriegt.
Das Media Center hat aber die meisten TV-Sticks erkannt. Das war auch der, deswegen bin ich drauf gekommen. Ich hatte irgendeinen Teil von Hoppock oder sowas mit einer super proprietären Software. Und das wurde aber erkannt und die Software von Microsoft hat besser funktioniert als die Originalsoftware.
Ja, BDA-Treiber war das Zauberwort. Ja. Hat Microsoft entwickelt, damit das wenigstens klappt.
Ja, schade, dass es weg ist.
Oh Mensch, doch wieder traurig.
Dujan, deine Lösung zum Filme gucken?
Ich mache das auf dem Mac. Ich habe mir einen großen Monitor hingestellt und den bediene ich aus der Ferne.
Okay.
Ich mach das so.
Und ziehst du dann auch über iTunes Streams oder...
Ja. Okay. Also sofern sie dann halt über iTunes zu haben sind. Aber es gibt ja auch DVB-T-Empfänger.
Ja, klar.
Was, was für Empfänger es macht. Okay. Was ich an den Streaming-Clients aber immer noch cool finde, jetzt ausgerechnet an dem nicht, der ist mir zu klein. Aber es gibt halt Streaming-Empfänger, die sind hardware-technisch ein bisschen weiter. Die haben auch mehr, ein paar Schnittstellen mehr, zum Beispiel USB-Ausgang und Bluetooth an Bord und WLAN an Bord. Und mit denen finde ich es interessant zu spielen, weil man kann halt andere Betriebssysteme draufspielen, also Linux draufspielen mit spezifischen User-Interfaces. Mhm. Und das ist mir attraktiver als so ein ganz spezifisch jetzt auf Amazon oder auf Google oder.
Also viel, viel offener, aber halt auch was für Bastler.
Offener. Dann, ne? Und auch, ja, einfach deswegen, weil ich da auch selber bestimmen kann, was da passiert. Und wenn ich will, kann ich natürlich immer noch mit einer simplen SD-Karte, kann ich umbooten auf den Standard, der mitgeliefert worden ist.
Das dürfte für viele Leute schon gar nicht mehr so simpel sein.
Ja, gut. Ja, aber Raspberry Pi ist ja so ein Ding. Ne? Also der Raspberry wird ja gerne als BMC, also für dieses Media Center XBMC benutzt. Ja. Und da hat man ja auch diverse Online-Dienste. Und das ist halt so ein typisches Bastelding.
Ja. Aber das ist noch schmalbrüstig. Es gibt ja Quad-Core-Prozessoren auf diesen Streaming-Dingern. Die haben 1,5 GHz Takt. Mhm. Und die haben also richtig Wumms gegenüber dem kleinen Raspi. Und sind danach haben halt auch Bluetooth, sodass du sie mit einer Funktastatur bedienen kannst.
Also da wäre die Amazon-Box was für dich. Ich glaube, die hat Bluetooth alleine wegen der Fernbedienung, weil die ja irgendwie kommuniziert. Ja. Ich meine, das wäre über Bluetooth. Und da war auch, glaube ich, einer der ersten Forum-Beiträge gestern in der Meldung, die ich geschrieben habe zu Amazon, war dann tatsächlich, Mensch, cool, da wird ein Jailbreak und dann kann man da super XBMC draufspielen und so weiter und so
fort. Preislich sind die nicht so weit auseinander. Ich meine, was hast du gesagt, 30 Euro?
Ja, der kostet 35 und die andere Box kostet dann wahrscheinlich um die 100.
Die günstigsten No-Name-Clients, sage ich jetzt mal, die gibt es schon ab 50, 60 mit allem drum und dran. Ja.
Also das ist vielleicht eher die Plug-and-Play-Lösung einfach für den durchschnittlichen Amazon-Käufer.
Klar. Ja, das sind ja die anderen ja auch. Nur wenn man will, kann man sie heute Amazon schon mit was anderem spielen und seine eigene Spielwiese
öffnen. Ja, cool. Ja, der Kasten, das ist Nexus Q oder was?
Nee, das hier ist das Nexus
Q. Ach so,
Das hier dachten wir, das ist der Prototyp von dem Amazon.
Das stimmt, ja genau. Also so ungefähr wird es aussehen. Gehäuse ist noch nicht final, wie die Set-Top-Box.
Hat ein bisschen was vom Tonband
gewählt. Ja, irgendwo da hinten ist auch der HDMI-Stecker, glaube ich.
Ja. Ja, hier.
Die LEDs.
Ja.
Noch, aber
sonst total HDMI.
Ja. Retro, ne?
Halt. Ja, Retro-Style ist ja total in.
Genau. Ja, ne? Ja, wir freuen uns drauf. Aber das Ding ist auch cool, ne? Also diese Kugel da, ist das...
Das hier,
für Weissagung oder was ist das?
Das ist so die. Ja, hätten wir es angeschlossen hätten, wäre es tatsächlich so. Das hatte hier so einen Leuchtring, das war eigentlich sehr schick. Das ist halt dieses Nexus Q, ist irgendwie nie so richtig in Handel gekommen.
Von Google.
War so ein Versuch von Google, ein Audio-Streaming-System aufzubauen, hat auch richtig amtliche. Wo sieht man das?
Genau, zeig mal,
Da so amtliche Anschlüsse, also so richtige Anschlüsse für Audio. War dann aber irgendwie untergegangen und dann...
Wie alt ist das, so ein Jahr? Das ist noch gar nicht so
alt. Ja, ein bisschen älter ist das, glaube ich. So, ja, ich glaube,
es kam so mit dem Nexus 4 raus, ne? Genau, also erster Versuch von Google, so eine Streaming-Lösung, hauptsächlich auf Audio getrimmt, ne?
Genau, das war die Audio-Lösung. Genau. Davor gab es ja schon Google TV, das war ja auch ein Rohrkrepierer. Also das hat gar nicht funktioniert, weil alle Angst vor Google hatten.
Ja.
Das ist ja übrigens bei allen diesen Dingern das Problem, ne? Ich meine, das geht alles immer über die Cloud. Und die Apps, die lokal auch Zugriff erlauben, die sind nicht von Google natürlich, sondern alles, was Google haben will, geht über YouTube, geht über die Google-Dienste. Also die wissen dann auch genau, was ich gucke, wenn ich damit gucke.
Boah, ist das schwer.
Der ist schwer.
Wahrscheinlich wurden die überhaupt nicht verschickt, weil
kannst du auch mit hier, kannst wahrscheinlich auch bowlen mit.
Also was ich an dem Ding cool fand, ein paar Sachen muss man denen schon zugute halten, finde ich, bei dem Teil. Hier direkt sind hinten die Anschlüsse für die Lautsprecher. Mhm. Da kann man direkt Bananenstecker reinstecken, ne?
Genau, das war
also auch hochwertige Boxen.
Genau.
Ohne irgendwie einen Receiver oder sowas noch zu Hause zu haben, das kam direkt da rein. Hat bislang noch keine andere Lösung geboten.
Zumindest nicht so kleine. Der Sven Hansen hat ja letztens mal Streaming Receiver mit Endstufe drin getestet. Da kann man sich natürlich auch so einen großen Receiver heutzutage hinstellen, wenn man es denn will. Aber gerade solche Musik, so vernetzte Musiksysteme fangen jetzt auch damit an,
ne? Also dass man nicht immer die Box drin hat. Hat hier auch einen optischen Ausgang? Findet man sonst auch nicht so, sonst nur über HDMI. Fand ich an sich cool. Aber auch sauteuer, oder? Wie viel hat es gekostet?
Ach, ich glaube 300, ich bin nicht mehr sicher. Aber wie gesagt, die meisten Leute haben das sowieso auf dieser Google I.O. gekriegt.
Das war's
dann. Hätten es dann wieder zurückschicken müssen oder kaufen. Und dann irgendwann hieß es, glaube ich, wer es noch nicht zurückgeschickt hat, kann es eh behalten. Also weil das Ding halt nicht mehr genutzt wurde. Wir haben es damals bezahlt.
Okay. Man wundert dann, sich, es ist ja vollständig zu Ende entwickelt und es hat ein ansprechendes, einzigartiges Design.
Das sieht richtig schick aus, also auch wenn es anders ist.
Das würde funktionieren am Markt. Man wundert sich,
was die
für Berater und Entschlüsse haben.
Lohnt sich vielleicht nicht, ist der Markt zu klein.
Da hoffen wir einfach mal, dass die das Ding zurückgenommen haben, weil sie es noch besser machen wollten.
Sieht so aus. Ja, schauen. Und kleiner.
Ja, gut. Weniger rund.
Weniger rund.
So, wir sind auch schon wieder mit unserer Zeit rum, leider. Jetzt müssen wir uns wieder eine Woche gedulden, bis wir weitersprechen können. Aber wir freuen uns drauf.
Keine Gespräche.
Und nächstes Mal haben wir auch wieder ein paar mehr Themen aus der CT. Da waren die Kollegen leider noch nicht verfügbar. Die sind noch alle beschäftigt mit den Nacharbeiten von ihren Artikeln. Aber nächstes Mal kommen wieder coole Sachen. Ihr könnt ja schon gucken, was alles draufsteht. Falls ihr mal Wünsche habt, falls ihr mal irgendwas Bestimmtes besprecht haben wollt von uns, falls ihr irgendwelche eigene Meinungen mal zu Artikeln habt, falls ihr irgendwelche Aspekte nicht genannt bekommen habt in den Artikeln, schreibt uns doch einfach mal, am besten über YouTube, über die Kommentarzeile, über Google+, über Twitter, was auch immer. Ja. Meinetwegen auch über E-Mail. Und diskutiert einfach ein bisschen mit. Schreibt euch unsere Meinung. Wir erwähnen das gerne mal und nehmen das mit rein. Ja, und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja. Ein Teil von uns und ihr kommt bestimmt auch alle wieder, früher oder später.
Klar.
Weil wir alle immer spannende Themen in der CT haben.
Genau.
Genau, und bis dahin sagen wir tschüss und bis dann. Und schönes Wochenende. Tschüss.
Ciao.
CT Uplink.